Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Wissenschaftlerinnen spüren unbekannten Arten in der Natur nach und klassifizieren sie. Lyriker suchen ebenfalls das Neue, meiden die Einteilung ins System allerdings. Astrid Meierle hat beide Professionen zu ihrem Vorgehen befragt, worauf Sabine Schoh, Sebastian Unger, Jan Wagner und andere auch mit eigenen Gedichten über unbekannte Wesen geantwortet haben. Wahlverwandt und nachtaquatisch. Neu entdeckte Tierarten in Lyrik und Wissenschaft.
Der neueste Frosch ist der kleinste Frosch. Kaum größer als ein Reiskorn in deinem Mund.
Erstmals ans Licht gehievt zum gewaltigen Gähnen von Regenwald. Aus der Gattung der Stachelrochen, dein platter Körper braun oder purpurn.
Kleinere Antilope auf dem Fleischmarkt entdeckt. Hört auf den Namen Walter.
Ach, geläufige Köcherfliegen, die wir waren angestachelt, aber unsereins stechen nicht, unsereins lecken und saugen nur.
Neue Tierarten. Minifrösche aus Madagaskar. Ein Pärchen passt auf einen Daumennagel. Ein bislang unbekannter Stachelrochen. Geheimnisvoll wie die Himmelsscheibe von Nebra. Eine Antilopenart. Als Buschfleisch verkauft. Köcherfliegen aus den Anden. Sie alle führten den längsten Teil ihrer Geschichte ein dem Menschen verborgenes Leben. Erst in jüngster Zeit wurden diese Tiere entdeckt und erforscht. Mit welchem Blick begegnen Lyriker dem Neuen in der Welt? Mit welchem Interesse tun es Wissenschaftler? Die 1991 in Bern geborene Lyrikerin Eva Maria Leuenberger bedichtete einen Minifrosch. Marc Scherz, Amphibienexperte von der Zoologischen Staatssammlung München, hat mehrere Zwergfrösche auf Madagaskar entdeckt. Er liest den Anfang des Gedichts und damit erstmals eines über seinen Forschungsbereich.
Der neueste Frosch ist der kleinste Frosch. Komm größer als ein Reiskorn in deinem Mund. Schön, dass mein Wissenschaftsgedichtet wird, das finde ich ganz lustig. Sehr cool. Das ist eine sehr synästhetische Gedicht. Faszinierend, diese Verbindung natürlich zwischen dem Reiskorn und dem Frosch. Die sind ungefähr ein bisschen größer als der Standard Reiskorn.
Eva Maria Leuenberger legt dem Leser gewissermaßen einen Zwergfrosch in den Mund. Ein großartiges sinnliches Experiment, das die Grenzen der Vorstellungskraft auslotet. Denn einen Frosch im Mund zu haben, gehört eigentlich nicht zu den besonders angenehmen Imaginationsübungen. Das Sprichwort »einen Frosch im Hals haben« zeugt davon. Aber ein Tier, das kaum größer als ein Reiskorn ist, kitzelt keinen Ekel hervor. Eher Zärtlichkeit. Und die Vorsicht, dieses kleine Wesen nicht mit der Zunge zu zerdrücken. Marc Scherz und sein Team haben mehrere Minifrösche auf Madagaskar entdeckt, ihre Rufe aufgenommen und benannt. Die beiden kleinsten Arten heißen Minimum und Miniskül.
Es sind beide winzige Frösche, erreichen nicht mal 10 mm als erwachsene Männchen und die Weibchen sind dann um die 12 mm, also unglaublich kleine Frösche.
Er lebt im Laubstreu. Lebt dort, seit er einen Namen hat. Seit er einen Namen hat, lebt der Frosch im Laubstreu.
Für Forscher ist es ungeheuer schwierig, einen Zwergfrosch unter den vielen Laubschichten zu finden. Meist gelingt es über die Rufe, die eher einem Piepsen von Insekten oder Vögeln ähneln, als dem Quaken von Fröschen.
Das hier ist Ruf von Minimum.
Manchmal findet Marc Scherz eine neue Zwergfroschart, wenn er überhaupt nicht damit rechnet.
Ich habe das letztes Jahr nur entdeckt, indem ich in meiner Hängematte gelegen habe, habe versucht einzuschlafen und dann kam dieser ganz komische Ruf und dachte mir, ja, das muss irgendwie ein Frosch sein. Also bin ich da aus meiner Hängematte ausgestiegen und habe da direkt unter der Hängematte entdeckt, wie ein Weibchen angelockt hat.
Ein Name benennt ihn in der Zeit. Der Körper wird fest, greifbar. Ein kleines Korn aus Muskeln und Fleisch. Korn an Korn, Körper an Körper.
Der Tag eines Mini-Frosches ist schwer zu beschreiben, weil wir erstens sehr wenig wissen und zweitens hängt es vom Saison ab. Aber wenn wir davon ausgehen, dass es jetzt im Moment so Regenzeit ist, dann fangen die wahrscheinlich morgens erstmal mit einem kleinen Chorus an. Die singen dann alle zusammen. Sie wechseln ab zwischen Jagen, Essen und wir wissen nicht, ob sie wirklich schlafen. Aber manche Arten rufen halt morgens, manche rufen nachmittags, manche rufen nachts und alle rufen, wenn es regnet.
Jährlich werden etwa 20.000 neue Arten entdeckt und beschrieben. Darunter Säugetiere, Vögel, Fische, Insekten, Einzeller und Pflanzen. Viele Lebewesen verschwinden allerdings von diesem Planeten, ohne dass der Mensch sie jemals zu Gesicht bekam. Thomas von Rintelen, Evolutionsbiologe und Forscher am Zentrum für integrative Biodiversitätsentdeckung in Berlin.
Der Hintergrund ist einfach der, dass wir zwar wissen, dass es sehr, sehr viele Arten auf unserem Planeten gibt. Es sind so ungefähr 2 Millionen Arten beschrieben. Aber es gibt sehr viel mehr Arten. Wir vermuten, dass es 10 bis 30 Millionen Arten von Tieren alleine auf diesem Planeten gibt. Wir haben also noch viel Arbeit vor uns.
Ziel des Zentrums für integrative Biodiversitätsentdeckung ist es daher, die Erforschung neuer Arten zu beschleunigen. Vor allem auch mit neuen Methoden wie dem DNA-Barcoding, der Analyse von Gensequenzen. Ein Ziel der Forschung besteht darin, die ökologische Rolle verschiedener Lebewesen herauszufinden, um einzelne Tiere, aber auch ganze Ökosysteme zumindest verstehen oder gar schützen zu können. Andere Forschungszweige profitieren aber auch von den wissenschaftlichen Erkenntnissen, etwa die Medizin, wenn sie zum Teil nicht unumstrittene neue Heilmittel entwickelt. Die Berliner Lyrikerin Sabine Scho setzt sich in ihrem Werk mit dem Verhältnis des Menschen zur Natur auseinander. Ihre These lautet:
Wir sind ungeübt im Umgang mit anderen Kreaturen, wenn wir sie nicht zu unserem Nutzen oder Vergnügen halten. Wir sind nicht gewohnt, etwas sein zu lassen.
In der Tat. Allzu häufig, so die Autorin, lässt sich der Mensch von seinen Interessen leiten, jagt vom Aussterben bedrohte Tiere, um sie etwa als sogenanntes Bushmeat zu verkaufen. Wie die westafrikanische, etwa nur einen halben Meter große Antilope, Philanthomba walteri, die erst 2010 zu einer eigenen Art erklärt wurde. Sabine Scho hat ihr ein Gedicht gewidmet.
Philanthomba walteri. Kleinere Antilope auf einem Fleischmarkt entdeckt. Hört auf den Namen Walter. Hört auf den Namen Daika. Biltong oder Bushmeat. Meet the taxidermist. Sich danach die Finger geleckt. Die Zunge schmeckt, bevor sie spricht. No hope for an anti-lope, verzerlupt, verletzt, versetz dich in die Lage der Haut, Leder, Strumpf und Horn, ob wer dieses Fell gebraucht?
Wir in unseren Sphären suchen halt immer den einen Begriff, fast wie die Formel, wie H2O. Und ganz sicher gibt es daneben eben andere Beschreibungskategorien, die das nicht so festnageln und dann nicht einfach irgendwie so recht beliebig einfach sagen, so, das heißt jetzt einfach so. Das heißt Typ D-Orca und das heißt eben Philanthomba walteri. So, damit haben wir es.
Sabine Scho. Die Philanthomba walteri wurde nach dem Vater des Entdeckers benannt, der auch schon Naturforscher war. Die Art der Namensgebung kann schnell wie eine etwas anmaßende Etikettierung wirken. Die Wissenschaft versucht, Begriffe, Namen und klassifizierende Bezeichnungen für neue Arten möglichst eindeutig und präzise zu formulieren. Damit klingen diese Bezeichnungen oftmals sehr nüchtern und einschränkend.
Was ist das überhaupt, dieses Kategorisieren? Vielleicht erfinden wir ohnehin nochmal eine ganz andere Form des Umgangs mit der Diversität. Im Tupi weiß ich das zum Beispiel, weil ich ja lange in Brasilien gelebt habe, dass man quasi auch mehr Beschreibungen als Begriffe hat. Also zum Beispiel der Ort, ich habe nahe des Ibirapuera-Parks gelebt und das heißt eigentlich Ort, an dem schon mal etwas war, an dem schon mal etwas gewachsen ist. Wir haben gar keinen Begriff dafür, weil das eben etwas Prozesshaftes beschreibt.
Man könnte Sebastian Ungers Gedicht »Eingriffe der freihändigen Chirurgie« als einen Versuch lesen, etwas Prozesshaftes zu skizzieren. Hier beschreibt Unger, der sich in seiner Lyrik intensiv mit Nachhaltigkeit und dem Verhältnis von Mensch und Natur auseinandersetzt, den Augenblick einer vorbegrifflichen Annäherung. Mensch und Tier begegnen sich erstmals. Ein Moment, in dem noch alles völlig offen ist. Beide, Mensch und Tier, erscheinen einander ebenbürtig.
Wie der Luft auswaschende Blick den Vogel zunächst äußerlich benimmt, ihn hält und behutsam, fast ziehmütterlich, als Begriff an der Narbe ablegt von Wurst und Fleisch und Zögling eines hinauswachsenden Dochts aus dem Ungezogenen, nicht kerzengerade, sondern in sanfter Befeuerung, liegt das so beim Wort genommene Körperende auf der Hand, bis sie unaussprechlich wird und frei erfunden.
Sebastian Unger.
Wenn man in der Natur steht und keinen Namen für etwas hat und trotzdem schon davon angesprochen wird und der Begriff, der Name drängt sich auf, aber er ist noch nicht da und man kann fast spielerisch damit umgehen, zwischen Wirkung und Verständnis und das in der Waage zu halten. Das ist ein bestimmtes zärtliches Verhältnis.
Sprache ist in diesem Fall das Instrumentarium des Menschen, der es im Gedicht so vorsichtig zu handhaben weiß, dass bei seinem Gegenüber, dem Vogel, keine Verletzungen entstehen. Auch die Lyrikerin Sandra Burkhardt hat sich mit der Rolle der Sprache bei der Klassifizierungsfrage beschäftigt. Sie bedichtet den Torquigenea-Album Maculosus, einen Kugelfisch, der 2014 von dem japanischen Forscher Keiichi Matsuura beschrieben wurde. Auf dem Meeresgrund baut er kreisrunde Nester aus Sand für seine Nachkommen.
Am Ende war für mich auch die Schwierigkeit, das Gedicht auch nicht zu kritisch dastehen zu lassen, im Sinne von, ach ja, der Mensch, die böse Klassifizierungsmaschine, sind ja eben durchaus Strategien, die ja auch zur Wissensproduktion durchaus ihre Nützlichkeit erwiesen haben und da irgendwie so eine Ambivalenz, das Gedicht als Erkundungsmaschine so funktionieren zu lassen.
Torquigenea Album Maculosus. Nach Jahren der Abwesenheit jetzt The Arrival. Der Aufbau, die Steine wachsen zu Sandhaufen, die Pflanzen wachsen und leben, die Außerirdischen, sie wachsen, leben und schreiben. Klaus? Adam? Dr. Matsuura? Bist du's? Wir sind die makelblanken Namenlosen. Unser Stammbaum ist lang. Die Flossen flattern schon, um uns weich zu betten, auszubreiten, Stein auf Stein und Haus an Haus. Wir sind die Bauer und du nur Beschauer. All dies, Gewässer, Böden und Königreiche, ist meins, denn ich und meine Brüder haben's beschrieben. Am siebten Tag war das Werk geschaffen und signiert, aber entziffert hat's keiner. Du kannst doch lesen, oder?
Die 1992 geborene Lyrikerin inszeniert ihr Gedicht als eine kessprovokante Ansprache des Fischs an den Menschen, der doch lesen kann und dem es trotzdem so lange nicht gelungen war, die kreisrunden Sandgebilde zu deuten. Über 2 Meter im Querschnitt messen die wunderschönen punktsymmetrischen Unterwasserarchitekturen. Sie erscheinen wie von Sand bedeckte Fensterrosetten aus gotischen Kathedralen. Allerdings geht ihre Schönheit auf die Fähigkeit der Fische zurück, den Sand mit ihren Flossen in Form zu bringen. Maßarbeit am Meeresgrund. Warum hat die Wissenschaft so lange gebraucht, die wirklichen Künstler ausfindig zu machen? Thomas von Rentelen vom Zentrum für integrative Biodiversitätsentdeckung Berlin.
Die Sandburg alleine sagt mir noch nicht, wer sie geschaffen hat. Das heißt, ich muss ja schon die Erschaffer beobachten. Und dann kann es ja immer auch mal sein, dass das, was ich sehe, nicht das erschaffene Wesen ist, sondern vielleicht ein Nutznießer eines von einem anderen Wesen erschaffenen Werkes. Von daher kann ich mir gerade im Meer sehr gut vorstellen, dass das lange dauert.
Hinzu kommt, der Fisch nistet in einer Tiefe von 10 bis fast 30 Metern. Entdeckt wurde er im Pazifischen Ozean vor einer der südlichsten Nebeninseln Japans. Sandra Burkhardt.
Was mich als erstes beeindruckt hat, waren natürlich diese Ornamente, die dieser Kugelfisch im Meeresgrund zeichnet und die ja auch bekannt waren, bevor dieser Fisch entdeckt wurde und zugeordnet werden konnte. Und da musste ich natürlich an so Kornkreise denken, die man ja auch für Spuren für einen Außerirdischen hält und auch den Science-Fiction-Film The Arrival, in den Außerirdische kommen, um den Menschen ihre nicht linear funktionierende Sprache zu bringen und die eben auch ähnlich runde Ornamente in die Luft zeichnen.
Wir sind die Schreibenden, ein Volk von Vätern und Schwiegersöhnen. Doch du nennst uns nur aufgewühlt und auserwählt, bekamst was zu fassen und die Syntax deiner Sprache hat bloß an dieser Stelle Platz gelassen. Turquigenea Albmaculus. Aber Maculus, Albu Macu Alla. Alla la la. Torquiginea alla laus. Du stumme Nuss.
Sandra Burkhardt beschreibt ein übermütiges Wesen, das den menschlichen Klassifikationsdruck parodiert. Übrigens ganz ähnlich wie Nora Zapf in ihrem Gedicht über Köcherfliegen, eine dem Schmetterling verwandte Insektenart.
Gelsen wecken.
Oh.
Wilde Trichoptera. Autsch!
Erst Gelsen geweckt.
So gellendes Mundwerk im Andental.
Meine Moskitos.
Ob scheucht.
Oder streunten.
Gelb an Gewässern.
Trieben uns herum.
Wie man sagt. Auch weitere Mücken.
Fanden sich da.
Und andere Saurier auch.
Feierten, soffen und sangen.
Und dann kamen regelrechte Jagden
auf uns, fächerten und stocherten an
uns herum. Skipalpia,
Anolipalpia,
Integripalpia,
ach,
geläufige Köcher fliegen,
die wir waren angestachelt.
Aber unser eins stechen nicht.
Unser eins lecken und saugen nur.
Fuhren mit.
Gewesen wie
wild.
Wild.
In ihrer Fantasie hat die Lyrikerin Nora Zapf die in Österreich heimischen Stechmücken, die dort auch Gelsen genannt werden, nach Bogotá importiert. Dort treffen sie auf Köcherfliegen, die aus ihrer Vorgeschichte erzählen. Einer Zeit, in der es zwar Dinosaurier, aber noch keine Menschen gab. Ein paradiesisch-sinnlich-erotisches Unter-sich-Sein mit anderen Kreaturen, die ebenfalls fliegen und summen. Hier wird klar, die Natur braucht den Menschen nicht. Sie kommt sehr gut ohne uns aus. In diesem Hortus conclusus im Andental gilt nicht das Darwin'sche Überlebensprinzip. Denn auch jene, die stechen und damit anderer Wesen Feind sein könnten, zücken ihre natürlichen Waffen nicht. Nora Zapf erprobt eine lustvoll übermütige Koexistenz von Andentaltieren und europäischen Insekten.
Bei Mücken eben dieses Hin- und Her-Hüpfen oder bei Fliegen auch dieses Hin- und Her-Schwirren, das hat für mich immer was von einem Tanz. Es ist nicht sozusagen im ersten Moment sofort schön. Ich würde sagen, Fliegen sind jetzt nicht das Schönste, was man kennt, finde ich. Aber dieses Hin- und Her-Hüpfen, das hat was total sowas wie eine ganz kurze Feier des Seins und dann ist man schon wieder weg.
Obwohl die Köcherfliege mit dem Schmetterling verwandt ist, schimmern ihre Flügel nicht bunt, sondern zeigen ein eher unscheinbares beige-braun-grau. Jene Art, die die Münchner Lyrikerin Nora Zapf bedichtete, wurde in dem Bach La Vieja bei Bogotá entdeckt und erst 2018 von dem Insektenforscher Wolfram May beschrieben. Er hat die Köcherfliegensammlung des Naturkundemuseums Berlin mit aufgebaut. Eine der umfangreichsten Sammlungen dieser Spezies überhaupt.
Weltweit gibt es bei Köcherfliegen ungefähr 14.000 bis 15.000 Arten. Wir haben sicherlich 8.000 bis 9.000 Arten hier, also die Hälfte bestimmt. Wir haben gesammelt sowohl in Australien, in Südostasien, in Afrika, neuerdings eben auch in Südamerika, Asien sowieso. Ich persönlich habe gesammelt auf all diesen Kontinenten und habe Tiere eben mitgebracht, sodass wir ein Material aus der ganzen Welt hier haben, Vergleichsmaterial.
Wichtig ist, dass die Tiere bereits vor Ort professionell präpariert und verpackt werden.
Die Tiere werden im Feld, werden die genadelt. Und das ist alles sehr eng gesteckt und ganz dicht, weil Platz ist ein kostbares Gut. Gerade im Flieger kann man nicht so Unmengen mitnehmen, ne? Dann wird das ganz eng gesteckt und in sogenannten Steckschachteln. Und wenn wir dann hier sind, dann wird das rausgenommen, auf Klötzchen montiert, werden Etiketten gemacht und dann wird das auseinandersortiert und auseinandergezogen und hier so, wie Sie hier sehen, in dieser Kiste ein bisschen vorsortiert.
Köcherfliege. Der Name kommt daher, dass sich das heranwachsende Insekt, die Larve, zum Schutz eine köcherförmige Röhre baut. Je nach Fließgeschwindigkeit des Bachs oder Flusses kann der Köcher aus verschiedenen Materialien bestehen. In einem eher langsam fließenden Gewässer verwenden die Tiere eher leichtes Baumaterial, Schilf und Pflanzenreste. In einem Fluss mit stärkerer Strömung gewichtigeres wie Sand und Kieselsteinchen.
Was ich eigentlich besonders interessant finde, auch an dieser Entwicklung von diesen Larven, die dann erst unter Wasser sind und in diesen Köchern sind und dann die Befreiung aus diesem Köcher und dann dieser Flug sozusagen durch die Wasseroberfläche, das finde ich auch total interessant, dass es eben durch das Nasse erstmal dann in das Freie geht. Das fand ich dann wie so eine Art von Erweckungserlebnis sozusagen, aber gleichzeitig dann auch das erste Mal, dass man die Welt sieht. Also es ist ja eine andere Art von Geburt, als wir das irgendwie von uns kennen, aber das zu imaginieren, fand ich irgendwie total spannend.
Nora Zapfs Gedicht endet mit einer etwas unheimlichen Vision. Der Mensch war zwar zwischenzeitlich auf der Erde aufgetaucht, ist aber wohl schon wieder von ihr verschwunden und hat in der Gattungsbiografie der Köcherfliegen seine mächtigen Spuren hinterlassen. Jetzt gibt es unter diesen Wesen auch Totgeburten, und die erwachsenen Tiere, Imago genannt, finden sich in ihrer natürlichen Umgebung nicht mehr selbstverständlich zurecht.
Vor dem Totenschlupf?
4 Wochen Puppenruhe.
Jetzt quaken wir.
Nachtaquatisch.
Och, synchrone
Million.
Quasi von Nacht?
Bedroht.
Schleuderten Pfeile
ans Gestirn.
Alias?
Vorgefühl.
Imago.
Eigelege.
Imago.
Wechselndes Raumschilf.
Imago.
Suchten Wohnröhren rings
ums uns all.
Ich glaube, dass Fliegen und Mücken viel resistenter sind als wir, also viele Sachen überleben würden, die wir nicht überleben würden. Der Mensch kommt aber wirklich eher in der Abwesenheit eben vor, weil ich interessant finde, eben, dass wir das immer nur von uns ausdenken und der Begriff der Existenz, den verwenden wir vor allem natürlich, um darüber nachzudenken, über unsere eigene Existenz. Aber was passiert eigentlich eben, wenn unsere Existenz ausgelöscht ist? Welche Arten von Leben kann man sich da noch vorstellen?
Neuentdeckungen sind häufig eine Sache, die zufällig passieren. Oder womit man nicht rechnet. Oder etwas, was auch wissenschaftlich vor sich geht.
Sabine Schoh recherchierte die Entdeckungsgeschichte des Typ-D-Orcas, bevor sie dieser neuen Art des Killerwals ein Gedicht widmete.
Das ist Wasser. Was ist Wasser für einen wie ihn? Kategorisiert nach Fressverhalten. Typ D. Etwas Eigenes mit eigener DNA. Ein Orca mit kleinen Augenflecken, scharf konturiert. Ein Flexitarier. Fisch, keine Eier. Nicht so leicht erreichbar. Kein Nest in der Gischt. Von der Sichel erwischt. Schwertwale vor Kap Horn. 30 und 17. Vor Zeiten angespült. Was ist Wasser?
1955 waren viele jener Orcas, die anders aussahen als die bislang bekannten, an der neuseeländischen Küste gestrandet und verendet. Seitdem hat man diese Art selten gesehen. Hin und wieder ahnten Fischer, wenn sie rausfuhren, dass vor ihnen gerade eine Finne oder ein Kopf eines noch unbekannten Killerwals aufgetaucht war. Dann 2013 die Bestätigung, vor allem durch Genanalysen, dass es sich bei diesen Exemplaren um eine eigene Art handelt. Äußerlich unterscheiden sie sich von den verwandten Typ A, B und C Orcas vor allem durch den sehr viel kleineren weißen Fleck hinter dem Auge und den sehr breiten runden Kopf.
Wobei ich mich auch immer frage, ähnlich wie beim Typ D Orca, der jetzt auch gerade kürzlich hier entdeckt worden ist vom Kap Horn, ob die DNA-Analyse allein überhaupt eine Kategorisierung für eine eigene Art bedeuten muss. Das wäre meine Frage an die Wissenschaft.
Oft definieren Forscher erst dann eine neue Art, wenn sie ein Bündel von Indizien gesammelt haben, die alle in dieselbe Richtung weisen.
Potamotrygon rex. Erstmals ans Licht gehievt zum gewaltigen Gähnen vom Regenwald aus der Gattung der Stachelrochen. Dein platter Körper, braun oder purpurn. Beschlagen mit Punkten von Gold, mit Tupfern, Spänen. Und jetzt an Bord von Jacques und John und Jorge. Umringt wie der Rundschild eines Barbaren. Geschmiedet vom Fluss, von den Jahrtausenden. Deine perfekte, lebendige Bronze. Oder als starrten sie in einem Brunnen die Sternbilder an, tief unten, die rasenden Plejaden und das Haar der Berenice.
Jan Wagner, vielfach für seine Lyrik ausgezeichnet, unter anderem mit dem Georg-Büchner-Preis, bedichtet den Fang eines bis dahin unbekannten Süßwasserstechrochens, dessen Rückenzeichnung mit goldgelben Punkten auf dunklem Grund an Sternbilder erinnert. Das Gedicht beschreibt, wie mehrere Forscher ein Exemplar dieses Tieres aus dem Flussbett bergen.
Und anders als die Himmelsscheibe von Nebra, die fernere Cousine, nicht geschändet von Räubern, sondern vorerst unbeschadet, zurückerstattet deinem Tenebrae, dem Schlamm, dem Strom, bestückt mit einem Sender, fotografiert, zu wissen, dass du da bist.
Jan Wagner vergleicht die Rückenzeichnung des Stachelrochens mit der Himmelsscheibe von Nebra, einer etwa 4000 Jahre alten Bronzeplatte mit Goldapplikationen. Die älteste überlieferte von Menschenhand geschaffene Darstellung des Sternenhimmels ist heute im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle zu sehen. Die Metapher vereint zwei Bereiche, die beide jenseits der menschlichen Vorstellungskraft liegen. Zwei Sphären von Unfassbarkeit. Zum einen das unendliche Universum. Zum anderen die Tatsache, dass wir trotz aller Bemühungen niemals zu einem völligen Verständnis anderer Wesen und anderer Lebensformen gelangen können. Überschrieben ist das Gedicht mit einem kurzen, sehr treffenden Zitat der 1979 verstorbenen US-amerikanischen Dichterin Elizabeth Bishop.
And I let the fish go.
Neu entdeckte Tierarten können auch die Erfahrung schenken, zu staunen und sich einfach überwältigen zu lassen. Vielleicht wäre es auch möglich, sich mit dem Gedanken anzufreunden, dass der Mensch niemals alles entdecken, erforschen und vermessen kann. Viele Wesen werden ihm entwischen, werden immer irgendwo im Laubstreu oder auf dem Meeresgrund verborgen in ihren Sandstätten leben. Über Generationen und Jahrmillionen hinweg ganz unter sich, ohne dass es jemals einem gelingt, ihren Chitinpanzer oder ihre DNA zu knacken. Dies könnte eine Möglichkeit sein, sich der Vorstellung von Unendlichkeit zu nähern. Zeitgemäße Demut.
Im Lyriksommer auf Deutschlandfunk Kultur hörten Sie Walverwandt und Nachtaquatisch. Neu entdeckte Tierarten in Lyrik und Wissenschaft von Astrid Meierle. Es sprachen Leopold von Verschür, Carla Senkteller und Luise Wolfram. Ton Hermann Leppich. Regie Giuseppe Maio. Redaktion Dorothea Westphal. Es folgen die Nachrichten und das Konzert.